Also ich kann mich daran erinnern, dass ich dann ein paar Tage später schon in meinem Bad stand und mir gedacht habe, okay, das ist ja echt, es ist nicht geträumt. Du hast jetzt einen Menschen überfahren, so irgendwie, so.
Deutschlandfunk Kultur plus eins mit Utz Dräger.
Hallo und ganz herzlich willkommen. Bei plus eins sind wir immer nah dran am wirklichen Leben und heute geht es um eine Frau, Melanie, die einen Unfall hat und dabei einen Menschen überfährt. Entscheiden Sie bitte, ob Sie sich dieses Thema aktuell zumuten können und wollen. Mitgebracht hat die Geschichte aus einer wirklich außergewöhnlichen Perspektive meine Kollegin Nelly Ritz. Hallo Nelly.
Hallo Utz.
Außergewöhnliche Perspektive insofern, als dass man von so unfallverursachenden Menschen eher jetzt selten hört. Auch dein Eindruck?
Ja, total. Also ich fand es auch sehr bemerkenswert, dass Melanie mit mir gesprochen hat, ehrlich gesagt. Weil sie wollte den Unfall eigentlich ziemlich lange komplett aus ihrem Leben streichen und auch so gar nicht darüber nachdenken und erst recht nicht darüber sprechen. Aber damit ging es ihr eigentlich nie so richtig gut. Also sie hatte immer Schuldgefühle und die sind dann ziemlich lange geblieben.
Schuldgefühle und Selbstverurteilungen sind das Gefängnis in deinem Kopf. Das ist eines der schlimmsten Dinge, die du dir antun kannst, ohne es bewusst wahrzunehmen. Und es hat so lebenszersetzende Energie oder Kraft.
Um das besser zu verstehen, ist wahrscheinlich sinnvoll, erstmal zu erfahren, wie oder was da genau geschehen ist. Also es geht um einen Unfall und irgendwie hat sie Schuld. Was ist da
genau
passiert?
Vielleicht gehen wir erstmal zurück an den Tag, an dem der Unfall passiert ist. Das war im Mai 2003, also schon ziemlich lange her, in Melanies Heimat in Oberfranken. Melanie ist damals 19 und die vergangenen Jahre waren nicht wirklich einfach für sie. Also sie hat lange mit Depressionen gekämpft, war auch in stationärer Behandlung. Aber inzwischen geht es ihr langsam wieder besser. Melanie hat nämlich endlich ihre Köchinnenausbildung abgeschlossen. Und sie hat noch was, worauf sie sich ganz besonders freut. Sie will nämlich ihr Abitur nachholen. Gerade ist sie mit dem Auto auf der Landstraße unterwegs in Richtung zu Hause.
Und das war halt einer dieser schönen Maitage, wo ich halt bewusst wahrgenommen habe, dass jetzt Frühling ist einfach. Und es auch tatsächlich so wirken habe lassen. Das heißt, ich habe die Scheiben offen gehabt, ich habe Radio gehört, die Sonne hat geschienen, es ging mir einfach gut.
Aber dann gerät Melanie plötzlich mit ihrem Auto in die Fahrrinne, erschreckt sich, lenkt gegen und kommt von der Fahrbahn ab. Und dort auf der anderen Seite fährt ein Mann auf seinem Fahrrad und Melanies Auto schlingert direkt auf ihn zu und erwischt ihn. Bis heute sind diese Momente wie eingebrannt in Melanies Gedächtnis.
Das ist ein einzigartiges Geräusch, wie ein Körper auf Metall prallt. Also das habe ich noch, das Geräusch. Und auch das letzte Bild, weil ich fahre darüber und ich sehe das. Das ist wie so ein Standbild, so ein eingefrorenes Standbild, wo ich ihn da auf seinem Fahrrad sehe.
Ja, Melanie kommt dann im hohen Gras zum Stehen mit zersplitterter Frontscheibe. Sie macht das Auto aus und ihr wird sofort bewusst, jetzt ist was ziemlich Schlimmes passiert. Als sie aussteigt, sieht sie den Mann im Gras liegen, aber auf ihre Ansprache reagiert er nicht. Also rennt sie los, um Hilfe zu holen, weil auch noch ihr Handyakku leer ist. Und ein Autofahrer, der vorbeikommt, ruft dann einen Rettungswagen. Auch ihr Onkel und ihre Tante, die wohnen im nächsten Ort, erfahren wohl ziemlich schnell von dem Unfall und kommen dann an die Unfallstelle und später dann auch ihr Vater. An vieles kann sich Melanie aber gar nicht mehr erinnern. Nur eine Sache, die hat sie noch heute sehr im Kopf und die bewegt sie immer noch sehr.
Also meine Tante, die war irgendwie, ich habe gemerkt, es stimmt was nicht. Es ist was nicht in Ordnung. Die war ganz aufgelöst. Mein Onkel war jenseits von Gut und Böse gestanden, mein Vater auch. An den Schnipsel erinnere ich mich noch, dass mein Nachbar, der kennt mich seit Kinderbeinen an der Unfallstelle vorbeigefahren ist, er aus dem Auto ausgestiegen ist, mit irgendwelchen Leuten über den Unfall gesprochen hat, sich umdreht, um mich stehen sieht und sagt, Melanie, und ihm ist alles, ja Melli, das bist ja du, so alles aus dem Gesicht gefallen. Und diese Menschen einfach in diesen Ausnahmesituationen wahrzunehmen, das sind eigentlich bleibendere Eindrücke als dass ich sortieren hätte können, was in dem Moment in mir passiert ist.
In der Zwischenzeit ist neben dem Rettungswagen dann auch die Polizei eingetroffen. Melanie hofft noch, dass der Fahrradfahrer in eine Klinik gebracht wird, dass er überlebt. Aber dann kommt ein Polizist zu ihr und informiert sie, dass der Radfahrer jetzt noch an der Unfallstelle verstorben ist.
Ihre Schilderungen wirken so wie in so einem Film, wie sie quasi sozusagen in einzelnen Polaroid-Aufnahmen mitkriegt, wie andere Leute reagieren, aber sie wirkt da wie so verloren in all dem.
Ja, also diese ganzen Stunden, direkt auch nach dem Unfall, die sind in Melanies Erinnerung so gar nicht mehr vorhanden. Da hat sie einen totalen Blackout. Das heißt, es ist auch total schwer für sie zu sagen, wie es ihr da eigentlich geht und auch direkt nach dem Unfall, ob sie da unter Schock war oder traurig oder verzweifelt, sondern sie erinnert sich eben vor allem so an die Reaktionen der anderen. Und dann erinnert sie sich eben noch, dass in der Nacht nach dem Unfall eine Freundin bei ihr übernachtet, so einfach um bei ihr zu sein und um sie zu trösten.
Aber ich war nicht am Boden zerstört und nur am Heulen, sondern das war, als wäre das nie passiert. Das war für mein Gehirn nicht zu verarbeiten, dass es Realität ist. Wie wenn ich das geträumt hätte, wie wenn das zwei paar Gleise wären.
Ja, erst ein paar Tage später tatsächlich kommt dieser Gedanke dann in Melanie auf. Ich habe einen Menschen überfahren. Aber irgendwie kann sie auch da noch nicht so richtig realisieren, was das bedeutet. Im Prinzip funktioniert sie in diesen Tagen einfach, weil sie weiß, es muss ja irgendwie weitergehen. Und so scheint sie auch von ihrem Umfeld vermittelt zu werden. Also Melanie erinnert sich noch, dass ihr Vater sich ziemlich schnell darum bemüht hat, ein neues Auto für sie zu finden, weil er verhindern wollte, dass Melanie sich nicht mehr traut, Auto zu fahren. Und sie kümmern sich auch gemeinsam darum, das alte Auto an der Unfallstelle auszuräumen.
Und dann sind wir da hingefahren und dann sah ich das Auto da stehen mit diesem fette Einschlagstelle und den Blutspritzern auf dem Dach und das alles. Und mein Vater war total abgeklärt. Der hat irgendwie gesagt, nur so, weil ich habe irgendwie gefragt, muss das verschrottet werden? Sogar noch. Und mein Vater, ja, das hat dir kein Glück gebracht. Und dann habe ich das ausgeräumt, aber das ist alles Funktionsmodus.
Darüber, wie es Melanie und übrigens auch dem Rest der Familie, also ihrem Vater, ihrer Mutter und ihren jüngeren Brüdern, damals geht, spricht eigentlich keiner so richtig.
Im Prinzip wurde bei uns nie so wirklich was besprochen, aber es fielen immer solche Sätze wie: Jeder hat sein Päckle zu tragen. Der liebe Gott wird es schon wissen. Solche eigentlich einfachen Sätze, die fallen so nebenbei. Und eigentlich könnte man darüber ewig philosophieren. Gibt es Schicksal? Und wenn es Schicksal gibt und der liebe Gott für mich einen Plan geschrieben hat, warum hat er den scheiß Plan geschrieben?
Wie ist das? Kann Melanie irgendwann über das, was geschehen ist, mit ihrer Familie sprechen oder wenigstens mit anderen Menschen?
Also irgendwann schon, das schon mal vorweg, aber nach dem Unfall ist der einzige Ort, an dem sie wirklich darüber spricht, die Praxis ihres Therapeuten, zu dem sie schon vor dem Unfall gegangen ist. Und der wendet nach dem Unfall bei ihr eine bestimmte Traumatherapiemethode an, die helfen soll, das, was Melanie erlebt hat, zu verarbeiten. Und aus dieser letzten Sitzung geht Melanie mit dem Gefühl raus, der Unfall sollte jetzt verarbeitet sein. Und weil sie sowieso bald nach Nürnberg zieht, um ihr Abi nachzuholen, versucht sie dann, dieses Kapitel irgendwie abzuschließen. Irgendwann kommt dann zu Hause aber ein Brief für sie an. Da drin steht das Ergebnis der Verhandlung über Melanies Strafmaß. Melanie bekommt eine Geldstrafe und Fahrverbot für einige Zeit. Und sie ist vorbestraft wegen fahrlässiger Tötung.
Also den Begriff Täterin hätte ich damals noch nicht aussprechen und annehmen können. Und ich hätte auch nicht andere Begrifflichkeiten nennen können. Ich habe einen Menschen getötet, ich habe einen Menschen überfahren. Das hätte ich alles so nicht sagen können. Deswegen fand ich den Begriff fahrlässige Tötung schon super schlimm. Super schlimm. Okay, fahrlässig heißt noch, ich habe irgendwie nicht richtig gehandelt oder nicht sorgsam gehandelt, weil ich mich natürlich auch gefragt habe, ja, aber ich habe ja eigentlich jetzt nicht unsorgsam gehandelt. Keine Ahnung.
es war eigentlich gar nicht die Frage, ob sie schuld ist. Das war sehr klar. Und dass es ein Strafmaß geben wird, war auch klar. Für sie ist es aber sehr schwierig, damit umzugehen, weil sie ja auch nicht mit Absicht gehandelt hat. Und in der Therapie zum Beispiel geht es ja auch erstmal gar nicht um diese großen Fragen, um Schuld, sondern es geht erstmal darum, dass sie den Unfall gut verarbeitet und kein Trauma entwickelt. Und auch ihr Umfeld spiegelt ihr erstmal wieder, dass sie sich darum gar keine Gedanken machen soll, weil sie ja nicht mit Absicht gehandelt hat. Also das macht es für sie total schwierig, irgendwie einzuordnen, wie schuldig sie jetzt wirklich ist.
Das beschäftigt sie auch in dieser Zeit dann total. Also sie weiß nicht genau, ob sie sich schuldig fühlen soll.
Tatsächlich schiebt sie diese Schuldfrage erstmal von sich weg, weil es eben so kompliziert ist. Aber sie hat eben diese Schuldgefühle trotzdem. Also das sind so diffuse Gefühle, die dann die ganze Zeit über bleiben. Und ich habe darüber auch mit einem Experten gesprochen, mit Robert Behring. Behring ist Mediziner im Bereich Psychotraumatologie. Und er hat mir erklärt, wie wichtig es eben für Betroffene ist, über diese Schuldgefühle zu sprechen, um das Ganze aufzuarbeiten. Aber er hat eben auch gesagt, dass es sehr häufig vorkommt bei unabsichtlichen TäterInnen, dass andere Menschen diese Schuldgefühle gar nicht verstehen, weil man ja unabsichtlich gehandelt hat. Und das macht eben diese Ausgangslage so schwierig, weil es sehr wichtig wäre für Melanie, darüber zu sprechen, aber sie eigentlich mit niemandem so wirklich drüber sprechen kann. Also das ist eine sehr schwierige Ausgangslage für Melanie. Sie fühlt sich selbst schuldig, wird schuldig gesprochen, aber mit dem Umfeld kann sie darüber nicht so richtig reden. Ein paar Monate später zieht Melanie dann nach Wiesbaden und macht dort die Schule weiter. Sie hat sich nämlich verliebt und will näher an ihrem Partner sein. Und irgendwie will sie auch alles, was sie durchgemacht hat, noch weiter hinter sich lassen. In Wiesbaden spricht Melanie tatsächlich mit kaum jemandem darüber, was mal war, und will dieses Kapitel jetzt auch wirklich abschließen. Aber dann, ungefähr 2 Jahre nach dem Umzug, fährt sie seit langem mal wieder allein mit dem Auto zu ihrer Familie nach Oberfranken. Die Strecke dauert eigentlich rund 3 Stunden.
Ich glaube, ich habe den ganzen Tag gebraucht. Ich habe diverse Male anhalten müssen, habe dann Heulanfälle gekriegt und Herzrasen gehabt. Und es war einfach Katastrophe. Und ich bin angekommen und war einen Tag nur fertig. Bloß von dieser Autofahrt.
Ich finde es so verständlich, dass sie sich überhaupt das zugemutet hat. 3 Stunden und kein Wunder, oder?
Naja, das Verrückte ist, Melanie denkt, das liegt daran, dass sie jetzt ewig keine so lange Strecke mehr gefahren ist oder so. Also der Unfall kommt ihr überhaupt nicht in den Sinn als Erklärung für ihre starken Emotionen beim Autofahren. Und früher hatte sie ja auch keine Probleme mit dem Autofahren. Heute, rückblickend, glaubt sie, dass das daran lag, dass sie durch die Traumatherapie immer dachte, sie sei mit dem Unfall durch und hätte eben gelernt, unemotional auf das Geschehene zu reagieren. Robert Behring aber hat mir erklärt, dass es auch sein kann, dass eine traumatisierte Person ihre Traumaerfahrung quasi von sich abspaltet. Und dadurch kann man dann solche Zusammenhänge schlechter erkennen. Klar ist auf jeden Fall, der Unfall und seine Folgen beeinflussen Melanie und ihr Verhalten noch Jahre danach. Sie sagt zum Beispiel auch häufig Verabredungen ab, zu denen sie mit dem Auto fahren muss, und eckt damit immer wieder an. Aber Melanie denkt damals immer, so bin ich halt. Ihre Ängste und diese diffusen Schuldgefühle, die schiebt sie irgendwo in die hinterste Ecke ihres Ichs und funktioniert einfach immer weiter. Sie macht ihr Abi und fängt dann an, in München unter anderem Religionswissenschaften zu studieren. Und dort geht sie ihr in den 7 Jahren ihres Studiums eigentlich immer besser. Also sie lernt mit ihrer Angst vorm Autofahren und dieser vermeintlich komplizierten Art zu leben, arbeitet nach dem Studium ein paar Jahre und macht 2016 dann eine Ausbildung zur Heilpraktikerin. Und sie eröffnet nach der Ausbildung ihre eigene Praxis, nur bricht dann Corona aus und so wirklich viel geht in der Praxis damals nicht, also startet sie noch eine Online-Coaching-Ausbildung. Diese Ausbildung, die besteht vor allem aus Selbstreflexion und Strategien, und die Teilnehmenden probieren die erlernten Methoden auch direkt in Übungen aus. Und für diese Übungen braucht es immer neue Themen. Also gibt Melanie eines Tages ein Thema in die Runde. Sie fragt sich nämlich, wieso es mit ihrer Heilpraktikerinnenpraxis, unabhängig von Corona, nicht so gut läuft. Einer der Auszubildenden versucht dann, durch Fragen in einem Gespräch herauszukitzeln, was das Problem sein könnte.
Ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber er hat mich sicher gefragt, ja, wie es sich anfühlt, wenn Patienten zu mir kommen, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es würden viele kommen und es wäre viel los, wie sich das anfühlen würde. Und dann gibst du das halt so wieder und dann kommst du schon selber drauf. Ich denke zwar immer, dass ich das will, aber wenn ich reinfühle, merke ich, dass sich das nicht gut anfühlt, diese Vorstellung. Und dann, er hat mich, glaube ich, gefragt, was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte? Und ich habe gesagt, dass ich jemanden umbringe. Das war das Schlimmste. Na, ja, dann hat er natürlich gefragt, hast du eine Idee, wo das herkommen könnte, dass du diese Angst hast? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich weiß, wie es ist, jemanden umzubringen.
Also ich meine, muss ja ein für sie total einschneidender Moment gewesen sein.
Ja, total. Also im Prinzip hat ja keiner damit gerechnet. Melanie dachte ja immer, dass der Unfall eigentlich schon längst abgeschlossen ist und ihre Gefühle dazu hat sie ja quasi begraben. Und auch der Partner, der Übungspartner, konnte ja überhaupt nicht damit rechnen. Also
nee.
Mir an seiner Stelle würden wahrscheinlich alle Gesichtszüge entgleisen.
Genau.
Und ich habe Melanie gefragt, wie er darauf reagiert hat und er hat es aber sehr gut aufgenommen. Also er ist ihr total zugewandt begegnet und hat gezeigt, dass er sie nicht für irgendwas verurteilt. Und heute weiß Melanie, dass sie das extrem gut getan hat.
Der hat mir gespiegelt, wie es ihm damit geht, wenn ich das erzähle. Dass er diese Belastung gespürt hat, diese Schuld, diese Dinge. Und wenn jetzt jemand zu dir sagt, ich sehe deinen Schmerz und ich sehe, wie dir das belastet und ich kann es nachvollziehen. Es hat mir total viel geholfen.
Eine letzte Frage stellt Melanies Partner dann noch in dieser Übung. Er fragt, was bräuchtest du jetzt? Melanie überlegt und sagt dann Vergebung. Und danach fragt sich Melanie erstmal ziemlich lange, wie kann ich denn Vergebung empfangen? Nochmal zur Einordnung. Also der Unfall ist jetzt fast 20 Jahre her und jetzt nach dieser Übung entscheidet sich Melanie, zu einer alternativen Therapeutin zu gehen, bei der sie einen ganz intensiven Konfrontationsprozess durchmacht. Sie adressiert nämlich den Mann, den sie überfahren hat, den Fahrradfahrer.
Ich habe ihm tatsächlich diese Vorwürfe nochmal gemacht, die ich mir viele Jahre aber nicht erlaubt hatte, weil ich bin ja die Täterin. Wie kann ich dem Opfer Vorwürfe machen? Ich habe ihm tatsächlich gesagt, warum hast du mir das angetan?
Das ist, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil das ist so ein weitreichender Schritt. Aber für sie ist es wahrscheinlich einfach ein wichtiger Schritt, um sich irgendwie zu befreien, ne? Aus diesem ganzen Gitter der Schuld, das scheinbar sehr eng sie umschlingt da irgendwie.
Ja, obwohl sie das ja so lange nicht zugelassen hat. Also sie hat diese Schuldfrage ja so lange verdrängt und auch die Gefühle dazu. Und jetzt in diesem Prozess kommt ja wieder ganz viel Wut und auch Hilflosigkeit hoch. Mhm. Und irgendwie versucht sie damit klarzukommen. Und was ich ganz spannend fand, war, dass am Ende dieses Prozesses die Therapeutin zu ihr sagt, erkennst du, dass es nicht der Verstorbene ist, der dich bindet, sondern nur dein eigenes Schuldgefühl. Und da erst versteht Melanie, der verstorbene Fahrradfahrer kann weder ihre Schuld auf sich nehmen, noch ihr Vergebung schenken. Sondern wenn sie wirklich mit dem Unfall abschließen will, muss sie sich selbst vergeben, auch wenn ihr das erstmal unmöglich scheint.
Kann ich mir selbst vergeben? Und darf ich mir selbst vergeben? Ist das anmaßend? Ist das nicht eigentlich eine Sache, die ist fast schon gotteslästerlich? So. Der Turning Point ist dann quasi von darf ich das? Ist das richtig? Kann man das überhaupt? Zu das ist das, was der ausschlaggebende Punkt ist in dieser Heilungsgeschichte.
Ja, und Melanie schafft es, diesen Turning Point tatsächlich hinzukriegen. Sie versteht, dass sie sich selbst vergeben kann, wenn sie es zulässt. Und dafür muss sie die volle Verantwortung für den Unfall übernehmen. Weil erst, wenn sie anerkennt, dass sie einen Menschen getötet hat, wenn sie diese ganze Schuld auf sich nimmt, kann sie sich diese Tat ja auch selbst verzeihen. Und so fängt Melanie dann an, wirklich zu heilen. Sie lässt endlich alle ihre Emotionen zu. Manchmal weint sie auch, ohne zu wissen, wieso. Und sie fängt an, in ihrem Bekanntenkreis darüber zu sprechen, was passiert ist. In diesen Gesprächen wird Melanie häufiger eine Frage gestellt, nämlich, ob sie denn Kontakt zur Familie des Opfers hat. Bisher konnte diese Frage ja überhaupt nicht aufkommen, weil Melanie hat den Unfall ja quasi verdrängt. Aber auch jetzt, als sie lernt, mit dem Unfall zu leben, ist ihr eigentlich klar, sie kann die Familie des Radfahrers nur dann kontaktieren, wenn sie mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst vergeben hat. Wenn sie also nicht abhängig davon ist, ob die Familie reden will oder davon, was sie ihr sagen.
Also das heißt, wenn der auch mir geschrieben hätte, Vorwürfe, warum meldest du dich so spät? Ich hätte mir deinen Tod gewünscht, was weiß ich. Dass das zwar anstrengend gewesen wäre für mich, aber dass ich das weiß, dass ich das für mich halten kann. Ohne Therapeuten im Kreuz oder sonst irgendwas.
Ja, und nach ein paar Wochen fühlt sich Melanie stark genug und entscheidet sich, einem der Söhne des überfahrenen Mannes eine Mail zu schreiben. Sie überlegt lange, was sie eigentlich genau sagen will und wie sie auf die Familie zugehen soll, jetzt nach rund 20 Jahren. Und am Ende entschuldigt sie sich. Unter anderem dafür, dass sie sich so lange nicht gemeldet hat, dass es so ausgesehen hat, als würde sie sich nicht für das Schicksal der Familie interessieren. Ja, und dann wartet sie 5 quälende Tage.
Und dann hat er geantwortet, er hat die E-Mail bekommen, er ist gerade im Urlaub. Und dann habe ich mich eigentlich entspannt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn auch keine Antwort kommt, kommt keine Antwort. Weil mein Ding ist gesagt.
Und Nelly, erhält sie eine Antwort?
Der Sohn des Verstorbenen meldet sich tatsächlich nach seinem Urlaub bei Melanie zurück. Melanie sitzt da gerade an ihrem Küchentisch und arbeitet, als diese Mail eingeht.
Und dann habe ich die E-Mail gelesen und ich konnte sie gar nicht zu Ende lesen. Auf einen Anhieb, ich habe nach dem ersten paar Sätzen, habe ich tatsächlich total das Weinen angefangen, als er dann gesagt hat, also der hat mir da keinen Vorwurf gemacht und er hat es nie. Und besonders berührt hat mich halt, dass er auch geschrieben hat, dass er sich gefragt hat damals, wie das wohl für mich sein mag. Und da habe ich nochmal so gemerkt, dass eine Last abfällt, von der du nicht weißt, dass du sie getragen hast.
Das ist aber wirklich, also ist ja wirklich unglaublich, oder? Als Reaktion?
Ja, schon. Also irgendwie schon sehr heilsam, glaube ich. Ich habe ja lange mit Melanie über ihren Weg gesprochen und gegen Ende unseres Gesprächs hat sie dann noch so eine kleine Karte geholt. Wenn man die aufklappt, dann sieht man das Bild eines dunkelhaarigen Mannes mit freundlichem Blick und darunter steht ein Spruch und ein Datum, der 7.5.2003, also der Tag von Melanies Unfall. Das ist also so ein Kärtchen, wie man es oft auf Beerdigungen bekommt. Melanie nennt das Sterbebild. Und dieses Kärtchen, das lag wohl lange irgendwo in der hintersten Ecke von Melanies Zimmer.
Und jetzt ist er halt da. Ich habe noch mehr solche Sterbebildchen von meinen Großeltern zum Beispiel. Da, wo meine anderen Verwandten auch sind.
Also das Bild des Mannes, den Melanie überfahren hat, liegt jetzt in einer Schublade mit anderen Bildern von verstorbenen Menschen, die ihr wichtig sind. Und manchmal an einem Gedenktag oder einfach so holt sie diese Bilder raus und denkt an all diese Menschen, die heute zu ihr, ihrer Familie und ihrer Geschichte gehören.
Du hast ganz lange und intensiv mit Melanie gesprochen. Man hört dich ja auch im Hintergrund manchmal, wenn sie so erzählt.
Ja.
Was nimmst du aus diesen Gesprächen mit?
Also mich hat die Geschichte wirklich beeindruckt, weil man sehen kann, dass es möglich ist, sich selbst zu verzeihen. Und sich mit sich selbst zu versöhnen. Und das, finde ich, macht schon sehr, sehr viel Mut. Also Melanies Fall ist vielleicht ein besonders drastischer, aber am Ende kennen wir ja alle solche Situationen, in denen wir uns irgendwie schuldig gemacht haben oder schuldig fühlen und die wir so mit uns herumschleppen. Und ich hoffe irgendwie, dass Melanies Geschichte allen Menschen da draußen zeigt, dass Selbstvergebung wichtig und auch richtig ist und dass man sich nicht ein Leben lang mit Schuldgefühlen quälen muss, sondern dass es möglich ist, aus diesem Gefängnis im Kopf, wie Melanie es genannt hat, zu entkommen.
Hat sich Melanie denn komplett mit ihrer Geschichte, mit dem Unfall, so wie es jetzt klingt, versöhnt? Oder kommt da manchmal auch noch was hoch? Wut, Trauer, Verzweiflung?
Also wenn ich es richtig verstehe, kommt vielleicht schon mal was hoch, aber das ist okay, dass es hochkommt. Und ich glaube, sie hat es geschafft, diesen Teil ihrer Geschichte wirklich zu akzeptieren. Also sie fragt sich heute auch nicht mehr, wie ihr Leben gewesen wäre, wenn sie diesen Unfall nicht gehabt hätte. Und das, finde ich, ist schon wirklich ein Wahnsinnsschritt. Einfach so zu sagen, ja, das ist jetzt Teil meines Lebens und vielleicht hat es mich verändert und das ist okay so. Melanie scheint es wirklich gut zu gehen. Also sie lebt mit ihren zwei Hunden in München, wo ich sie auch besucht habe. Sie ist viel in der Natur und ich glaube, dass sie viel Kraft daraus schöpft, dass sie anerkennen kann, wie gut ihr Leben jetzt ist und dass sie dankbar ist und das wertzuschätzen weiß. Mittlerweile ist sie mit ihrer Geschichte auch an die Öffentlichkeit gegangen, um eben die Gespräche über Schuld anzustoßen, die ihr damals gefehlt haben. Und auch, um anderen zu helfen. Und ich glaube, es tut ihr unheimlich gut zu wissen, dass sie als der Mensch, der sie heute ist, mit den guten und den schlechten Erfahrungen, die sie gemacht hat, für andere da sein kann.
Dass ich nicht irgendwie innerlich so gebückt gehe permanent, in der Hoffnung, dass mich niemand ertappt, dass niemand rausfindet, was eigentlich mit mir nicht stimmt, was ich eigentlich für einen Dreck am Stecken habe, sondern dass ich jetzt aufrecht gehen kann einfach und dass das alles okay ist.
Das ist sehr schön zu hören. Lieben Dank an dich, Melanie, dass du das mit uns auch und den Hörerinnen und Hörern von Plus Eins geteilt hast. Und lieben Dank an dich, Nelly, dass du uns die Geschichte von Melanie hier erzählt hast. Nelly Ritz war das bei Plus Eins mal wieder. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute für dich. Danke dir.
Dankeschön. Alles Gute für dich.
Wenn Sie auch eine Geschichte haben, von der Sie denken, sie müsste mal erzählt werden, dann schreiben Sie uns gerne plus1@deutschlandradio.de. Und wenn Ihnen Plus Eins gefällt, dann abonnieren Sie uns doch gerne den Podcast, zum Beispiel in der Deutschlandfunk-App oder wo immer Sie das gerne tun wollen. In unserer zweiten Plus Eins Podcast-Folge der Woche ist die Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz zu Gast. Sie kennen sie möglicherweise durch ihre Sarggeschichten. Die gibt's als Kurzfilme im Internet oder auch als Buch. Und sie erzählt uns, warum sie gerne in diesem Bereich arbeitet.
Weil man in dieser Zeit, wo Menschen so vulnerabel sind und wo eben so eine Krise ist, unheimlich viel gestalten kann und unheimlich viel geben kann. Und das ist toll und das macht großen Spaß.
Die Bestatterin und Trauerbegleiterin Sarah Benz zu Gast bei Plus Eins. Schön, dass Sie bei uns waren. Bis bald und machen Sie es gut. Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Die Redaktion hatte Anne-Sophie Schmidt. Produktion Julia Eickmann. Technik Gunda Herke. Moderation Utz Dreger.